Irgendwelche letzten Worte, bevor wir starten?
Letzte Worte, das klingt übel. Weil ich bin gespannt, wie lange wir heute brauchen.
Ja, ich auch. Textmäßig war es ja relativ viel.
Ja, aber.
Genau. Viel passieren tut trotzdem nicht. Aber wir schauen mal.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya.
Auch hallo an unseren lieben Zuhörenden da draußen. Heute sind wir in Episode 16, die Kapitel 31 und 32.
Fangen wir an mit Kapitel 31, der Rat des Prinzen.
Ja.
Was mich beim ersten Überblättern, also als ich vor 2, 3 Kapiteln mal das Kapitel gesehen habe, der Rat des Prinzen, war meine erste Assoziation in Richtung, ja, der Prinz rät ihm irgendwas, also Simon. Aber ja, im Kapitel vorher habe ich dann ziemlich deutlich gemerkt, das geht wohl eher in Richtung rät, also der Prinz hält einen Rat ab.
Ein Kriegsrat, oder? Rat. Wie könnte man das?
Mhm. Ja, es ist ein Kriegsrat, ja.
Ja, genau. Aber soweit sind wir erstmal noch gar nicht. Eigentlich ist es so, dass wir Simon quasi genau da wiederfinden, wo wir ihn verlassen haben.
Mhm. Bei der Verbrennung des Riesen.
Des Huhnen, genau. Das schlägt Simon wohl etwas auf den Magen.
Kann ich aber verstehen.
Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, nicht so appetitlich.
Ja, also ich meine, vor allem, wenn du davon ausgehst, dass dieser Riese ja sehr menschenähnlich beschrieben wurde. Nur halt quasi in groß und mag jetzt blöd klingen, aber in etwas dümmer, in Anführungszeichen. Also, und wenn du dann so jemanden siehst, dass der verbrannt wird, ich kann mir schon vorstellen, dass das einen auf den Magen schlägt. Also ich möchte es nicht mit ansehen.
Sehr schön, dass du dieses in Anführungszeichen dümmer sagst. Gib mir ein großartiges Stichwort, denn ich muss mich gerade noch mal darüber auslassen, wie großartig der letzte König von Ostenart ist. Tut mir leid, aber ich habe es jetzt vor 2 oder 3 Wochen, also kurz nachdem wir unsere letzte Podcast-Episode gemacht haben, habe ich es ausgelesen. Ich habe 2-mal richtig fies geheult. Und das in Büchern, das passiert mir eigentlich im Normalfall wirklich nicht. Die Bücher sind zu Ende, ich habe schwerstes Buchweh. Heißt so viel wie, ich habe jetzt lange hin und her überlegt, was ich denn als nächstes lese, weil ich genau wusste, dass das, was kommt, eigentlich nicht an das, was ich gerade gelesen habe, rankommt. Das als kurze Zusammenfassung. Wenn du das lesen möchtest und des Englischen mächtig bist, tu es. Wenn du auf die deutsche Übersetzung wartest, dann muss ich leider sagen, kann wohl noch ein Weilchen dauern.
Naja, bis wir bis dahin da angelangt
sind. Ja, nein, für dich sowieso, aber ich dachte jetzt, wenn bei den Menschen, die uns zuhören, jemand noch am Zweifeln ist. Ich habe jetzt von mehrerer Seite her gelesen oder gehört, dass sie am Anfang Schwierigkeiten hatten, sich mit den Personen anzufreunden. Denn wir haben natürlich in der zweiten Serie 30 Jahre später ein komplett neues Setting an Hauptpersonen. Was nicht heißt, dass da nicht alte Bekannte auftauchen. Aber ich gebe zu, ich hatte am Anfang auch so meine Schwierigkeiten. Es macht sich aber. Und tatsächlich merkt man die 30 Jahre dazwischen, ich finde den zweiten Teil deutlich, deutlich actiongeladen. Also da passiert, hatte ich so das Gefühl, dass mehr passiert. Jemand anders hat mir da widersprochen, hat gesagt, die laufen eigentlich 4 Bände lang nur rum. Ja, aber es ist eine Fantasy-Geschichte. Was erwarte ich in so einer Geschichte? Außer, dass die Leute irgendwo in der Gegend rumlaufen und irgendwas tun.
Ich wollte gerade sagen, das machen sie aber auch in Herr der Ringe.
Ja, da können die Geschmäcker vielleicht auch verschieden sein. Ich bin da jedenfalls durchgerast und jetzt höre ich auf, davon zu schwärmen, weil wir sind eigentlich erstmal in Naglimund und halten Kriegsrat. Verdammt nochmal.
Lass es raus. Ich bin nur dezent neidisch, weil ich darf ja nicht. Also ich lasse mal viel lieber meine Finger weg von Ostenart ansonsten. Außer den nächsten 2 Kapiteln.
Ja. Du hast es dir selber so ausgesucht. Selbsterwähltes Schicksal, sage ich jetzt mal dazu.
Ja, ja. Streu noch Salz in die Wunde.
Ja, Entschuldigung. Du könntest sonst mit Wheel of Time anfangen. Das ist nämlich das, was ich mir jetzt rausgesucht habe. Ja, und auch kurz noch eine Loblied dazu. Ich habe mir natürlich auch gleich einen Podcast für betreutes Lesen organisiert. Also quasi das, was wir hier auch machen. Allerdings auf Englisch, weil ich auch auf Englisch lese. Gefällt mir auch sehr gut. Ist ganz anders. Ich gebe tatsächlich zu, dass bei dieser Buchserie den Ausschlag gegeben hat, es gibt 15 Teile und die Serie ist abgeschlossen. Ich war nämlich kurz davor, A Song of Ice and Fire nochmal zu lesen und habe dann gedacht, nee, das ist noch nicht fertig.
Ja, glaub, den muss ich halt auch zum ersten Mal lesen. Also bin ich ja mittendrin.
Ja, siehst du. Gut.
Und ich habe meinen Podcast zum Betreuten lesen. Also liebe Grüße an den Von Eis und Feuer Podcast.
Ja.
Und daher bin ich da auch etwas im Rückstand. Also es ist nicht so, dass ich nichts zu lesen hätte. Aber gut, sind wir jetzt mit unseren Abschweifungen fertig. Oh. Das wird doch eine lange Folge.
Wenn wir weiter so von Höcksken auf Stöcksken kommen, bestimmt. Aber das macht nichts. Finde ich überhaupt nicht schlimm. So, also, wir treffen Simon wieder in Naglimund. Und Vater Strangiat hat den Simon eingesammelt und wollte ihn dann doch mal zum Essen bringen, weil er das ja vorher vergessen hatte. Aber Simon ist der Appetit vergangen, genau.
Er hatte zwar Hunger, aber so viel Hunger kann er gar nicht gehabt haben, weil ich glaube, Sankt Vogol hat ja trotzdem ein bisschen was zu essen mitgebracht, nicht nur zu trinken.
Ja, ich meine auch, da war die Rede von Brot und Käse, oder?
Mhm. Irgendwas hatte ich im Kopf,
halt auch schon relativ lange her, dass ich es gelesen habe.
Ja, das war ja auch im vorherigen Kapitel, also alles gut. Aber Simon schafft es, glaube ich, ganz gut, Vater Strangiat abzulenken, weil er erzählt ihn, glaube ich, vom Manuskript.
Nee, andersrum. Strangiat hat von Binabik gehört, dass sie dieses Manuskript mitgebracht haben und ist ganz aufgeregt und ist auch ganz todtraurig darüber, dass Morgan es verstorben ist und verliert da mehrmals den Faden, weiß auch gar nicht mehr so richtig, was er eigentlich wollte, bis Simon dann sagte, ja, das Manuskript von Dr. Morgan ist. Bis Strangiat dann mit der Sprache rausrückt, so nach dem Motto, er wird da ja gerne mal reingucken. Also so ganz dieser verhuschte, durchzerstreute, wissbegierige Professor, der zwischendurch tatsächlich vergisst, was er eigentlich fragen wollte. Und es stellt sich halt raus, dass dieses Manuskript unter Simons Bett liegt, also unter dem Bett, das Simon benutzt, das ja eigentlich Strangiat gehört. Und da ist der Rucksack nämlich gelandet, den unsere Gefährten über die Steige mitgebracht haben.
Aber teilweise hatten die nur einen Rucksack dabei? Also gefühlt hatte ich den Eindruck, dass die mehrere Rucksäcke dabei hatten. Ja gut, dass sie den richtigen erwischt haben.
Sie haben aber die anderen in Daichikiza zurückgelassen. Erinnerst du
dich? Ja eben, genau. Deswegen, und da habe ich mir gedacht, naja, Gott sei Dank haben sie den richtigen Rucksack erwischt, als sie sich irgendeinen geschnappt haben.
Mhm.
Oder war es der Pfeil? War es der Pfeil? War es Magie?
Nichts Genaues weiß man. Aber der Pfeil, das stellt sich ja nachher raus, der Pfeil ist auch noch da.
Hätte mich auch gewundert, wenn der weg ist.
Ja, gut. Jedenfalls erteilt Simon dem guten Strangiat die Erlaubnis, sich dieses Manuskript anzuschauen. Und Strangiat wuselt ziemlich zeitgleich davon. Zu dem Zeitpunkt, als auch eine kleine Gestalt auf die beiden zukommt und erst nach Vater Strangiat fragt, Strangiat dann, ja, das bin ich, und sich dann rausstellt, dass dieser Mann, dieses Männchen, ist relativ klein, vom Prinzen ausgeschickt worden ist, um den Begleiter von Vater Strangiat zum Prinzen zu bringen. Turned out, dieser kleine Mann ist Strupp.
Ja, und Simon freut sich, glaube ich, ihn wiederzusehen.
Ja, Strupp erkennt ihn aber auch nicht so wirklich wieder. Klar, ist jetzt auch schon ein Weilchen her, Strupp ist alt, sagt auch, er kann sich nicht mehr so gut erinnern und Namen und Gesichter nicht so gut merken. Und Strupp echauffiert sich auch ein bisschen darüber, dass Josua ihn geschickt hat. Andererseits meint er dann auch, ja, der sieht mich nicht gerne rumsitzen und für meine Narreteien hat er halt nicht so viel über, unser trübsinniger Prinz.
Naja, ja, es ist, Josua ist da, glaube ich, ziemlich anders als Elias. Der ist sehr nüchtern, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ich finde auch tatsächlich sehr melancholisch. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich durch weitere Ereignisse da schon ein bisschen eine vorgefärbte Meinung habe.
Ja, nüchtern, melancholisch, ja, ein bisschen schon auch, ja.
Und Simon fragt den Strupp auch, wie der denn nach Naglimund gekommen ist. Und dann erzählt Strupp, ja, mit dem letzten Wagenzug, der noch über die Welthelmstraße gegangen ist, weil Elias hat nämlich jetzt die Welthelmstraße geschlossen. Heißt, da kommt auch vorläufig keiner mehr aus der Richtung von Erkühnland nach Naglimund hoch.
Auch nicht wirklich überraschend?
Nee. Sagen wir mal so, ich finde, die Stimmung in diesen ganzen zwei Kapiteln ist schon sehr bedrohlich. Also ja, man hat wieder dieses Gefühl, dass sich was zusammenbraut.
Mhm.
Es ist wieder so, ja, Im zweiten Kapitel nachher, also in dem zweiten, was wir besprechen, im Rät nachher kochen die Emotionen auch ein paar Mal richtig über. Oh, ja. Du echt das Gefühl hast, es brodelt so richtig. Und ich finde es tatsächlich noch brodeliger als damals auf dem Hochhorst, als es so lange so heiß war. Kannst du dich daran erinnern? Da hatte ich auch so ein bisschen...
Ja, da hat man gemerkt, dass sich was zusammenbraut, aber das muss ja nicht unbedingt immer nur was Negatives sein. Aber hier ist es... Alle Anzeichen deuten eigentlich langsam so Richtung wirklich Krieg zwischen den beiden Brüdern.
Ja.
Also ich meine, das ist auch kein großes Geheimnis, das steht hinten in der Zusammenfassung auf dem Einband, also dass es irgendwann darauf hinausläuft.
Ja.
Ja, oder wie auch Strupp, weil ich es gerade sehe, es fällt alles in Scherben, Junge, alles geht kaputt.
Mhm.
Ja, jedenfalls wird Simon dann von Strupp zu zu Josua, jetzt fängt das schon wieder mit diesen ganzen Namen an. Wird zu Josua gebracht. Und der ist schon für die Nacht gekleidet. Im Schlafrock und Schlafmütze und Nachtmütze. Also ich stelle mir, also die Vorstellung finde ich aber irgendwie witzig, weil so hätte ich mir jetzt nicht unbedingt einen Prinzen vorgestellt.
Er ist manchmal schon sehr menschlich, unser Prinz, oder?
Ja, vor allem ich hab dann wirklich so dieses typische Bild von jemandem im langen weißen Nachthemd, langen weißen Mütze auf dem Kopf. Also, ja.
Und er sitzt an seinem Schreibtisch oder an einem Tisch und wühlt in irgendwelchen Schriftrollen. Strupp macht sich dann davon und geht ins Bett.
Ja, also ich muss auch sagen, um nochmal zu diesem Bedrohlichen kurz zurückzukommen, an dieser Stelle hatte ich so immer dieses Gefühl, so dieses, weil Josua dann auch ein bisschen was über, mal ganz abgesehen davon, das kommt erst noch eine Dame noch ganz kurz hinzu, die da mal so hinterm Vorhang rausspitzt. Das ist so diese Dame, die wir schon gesehen hatten bei der Verbrennung des Riesen. Die dann mal, sie sagt nicht viel. Und das muss quasi im Rücken von Josua passiert sein. Und Josua hat das, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. ist aber dann auch gleich wieder verschwunden. Ich glaube, Simon hat dann auch noch diese Assoziation, ist das jetzt eine Attentäterin? Bis ihm gesagt, der Gedanke kommt, okay, ich bin im Schlafzimmer des Prinzen. Da ist eine Frau. Das wird wohl seine Gründe haben. Und als dann eben später auch Josua von Nagel im Mund erzählt hat, hatte ich so diesen Eindruck, diesen Vergleich im Kopf von aus Helms Klamm aus Herr der Ringe. Das ist auch so eine Burg, die anscheinend eher für Verteidigung gedacht ist und wo man sich schön einigeln kann.
Ja, wobei, das haben wir ja schon in der vorherigen Folge gehört, dass der Erbauer dieser Burg da ja diese ganzen Nägel drum zugebaut hat für die Verteidigung, weil diese Burg ja auf Scythiland steht. Und Naglimund, das erfahren wir jetzt in dem Gespräch zwischen Josua und Simon. Naglimund ist eine Festung, die noch nie eingenommen wurde, was allerdings überhaupt nicht hilft für den Fall, dass die Festung belagert wird, denn... Josua sagt auch, also Nachschubwege ist schwierig. Und
ja,
wir haben
vor allem nachdem die Welthelmstraße gerade abgeriegelt wurde, wo kommen dann die Vorräte her?
Ja, genau.
Ganz abgesehen davon sind wir gerade in einer Zeit, wo es mit Vorräten so oder so schwierig ist, weil wir hatten ja schon einige Missernten.
Dürre, ne? Ja, genau. Die Dürre und es ist ja auch immer noch, auf gut Deutsch gesagt, arschkalt.
Wir hatten, glaube ich, erst die Dürre, dann zu viel Regen. Also gehen wir von einigen wann haben wir angefangen? 1163, jetzt haben wir 1165. Gehen wir mal von bestimmt zwei Missernten oder mindestens einer Missernte aus. Und so lange kannst du ja auch nicht lagern in der Zeit.
Ja.
Also Vorräte, schwierig.
Ja, und es ist halt so, dass Josua die Aufzeichnungen von Dendinis studiert. Und Dendinis, das ist derjenige, der unter Baron Isvides diese Festung gebaut hat. Da geht es also halt tatsächlich wirklich um Verteidigungsstellungen, um Türme, also dieses Ganze drum zu. Und Josua teilt Simon halt auch mit, was er sich so für Gedanken macht und woran man alle denken muss, wenn man eine Schlacht vorbereitet. Also ich finde, da klingt auch schon durch, dass da zumindest Josua damit rechnet, dass da eventuell was passieren könnte. Denn, ich weiß gar nicht, ist das hier oder kommt das erst später? Nee, das kommt erst später. Dass es ja auch Gerüchte gibt, dass Elias sein Heer zusammenzieht im Süden. Ja, das kommt aber erst, glaube ich, im nächsten Kapitel.
Kann gut sein, wenn wir dann wirklich diesen Rat haben.
Ja.
Oder einen dieser Räte, weil ich glaube, wir haben ja dann sogar mehrere. Ich fand trotzdem diesen Satz so schön. Solange wir atmen, hoffen wir. Und dafür habe ich dir zu danken.
Hm. Simon fühlt sich natürlich total erwachsen, dass der Prinz solche Gedanken mit ihm teilt. Andererseits ist er auch, glaube ich, ein bisschen entsetzt, so was der sich da so denkt. Weil ich glaube, so weit hatte Simon noch gar nicht gedacht.
Ja, das fühlt er sich, glaube ich, ein bisschen überfordert.
Ja,
ich mein, ja. Es kommen schwere Zeiten auf sie zu.
Hm.
Was ich auch ganz süß fand, ist, als die, Josa erzählt ja, wer alles kommt, dass zum Beispiel halt auch Griffin auf dem Weg ist. Und allein die Tatsache, dass Simon an Herzog Iskrim nur gleich denken muss, fand ich ganz süß. So, ja, so lebt er überhaupt noch? Und er sagt, ja, natürlich, der lebt noch, der war schon hier und ist schon wieder auf dem Weg nach Elbritzhalla.
Mhm.
Ist ein bisschen erleichternd, dass es unserem bärbeißigen Iskrim nur gut geht. Ja, ich vermisse ihn.
Ah, nein, brauchst du nicht mehr lange.
Weiß ich. Also, ja, und der fragt auch, glaube ich, nach Maria, dem Mädchen, ja, das mit ihm gereist hat.
Das aber erst am Ende. Vorher geht es halt noch darum, dass Josua den Simon auch befragt, ob er sich denn mit Waffen auskennt. Da ist Simon dann aber schon so ein bisschen so, Und dann meint der Prinz, er soll sich doch bitte ausbilden lassen, damit er da auch quasi dann zu den kämpfenden Truppen dazu stoßen kann.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Glückwunsch, Simon, jetzt hast du das bekommen, was du immer wolltest.
Genau. Dass aber das aber nicht so toll ist, wie er sich das vorgestellt hat, das stellt er dann auch ziemlich kurze Zeit später fest. Aber da kommen wir dann gleich zu.
Das hätten wir auch gleich sagen können.
Ja. Und als Simon dann gehen will, dann rafft er sich auf und nimmt seinen Mut zusammen und fragt halt nach dem Mädchen Maria, ob sie ihm, also Josua, die Nachricht von der Nichte überbracht hat und ob Josua weiß, wo Maria steckt. Josua verneint das. Ja, und Simon ist so ein bisschen, ja, dann schiebt er wohl ab ins Bett. Ist immer noch ein bisschen frustriert, weil er nichts von Maria sieht und hört.
Ja, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Theorie.
Es ist ja keine Theorie.
Bis dahin ist es noch eine. So.
Theoretisch ist es eine Theorie, ja, genau. Wenn hier nicht so ein Podcast-Host sitzen würde, der irgendwie mit seinen Gedanken so durcheinander ist, dass er hier was verplappert.
Ach, das eine Mal, du warst so tapfer. Also, das hat wie viele Folgen geklappt? 14 Folgen lang gab es keine Probleme?
Naja, wir werden mal schauen. Setzen wir den Zähler wieder auf Null und gucken mal, wie lange es jetzt anhält.
Ja. Ja, es muss halt auch im Podcast schwierig sein, der allwissende Teil zu sein. Das nenne ich Ausgleich nicht Gerechtigkeit. Dafür darf ich immer nur kurze Abschnitte lesen.
Ich bin nicht allwissend. Ich weiß halt sehr, sehr viel mehr. Aber ja. So, jedenfalls sind wir dann am nächsten Morgen. Binabik und Kantaka wecken Simon, weil Binabik nämlich auch auf der Suche nach diesem ominösen Rucksack ist, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben.
Wo glücklicherweise alles Wichtige drin ist.
Ja, turns out, also da ist Morgan das Manuskript drin gewesen. Das hat sich Strangyard jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt, unter den Nagel gerissen, aber ist wahrscheinlich sehr glückselig damit abgezogen.
Ja, tatsächlich war ich ein klein wenig verwundert, dass Simon es so bereitwillig hergegeben hat. Also, weil teilweise, als Binabik da drin gelesen hat, da war er immer so ein bisschen, ja, gefühlt eifersüchtig oder vorsichtig. Mhm. Aber dass er jetzt das Manuskript so bereitwillig hergeht, hat mich ein bisschen verwundert.
Ja, aber er sagt ja, glaube ich, auch, er möchte es lieber von einem gelehrten Menschen studiert haben und er selber wäre da im Moment zu müde zu. Also, vielleicht ist es auch nur so, ich leih's mal aus, so in Anführungszeichen. Aber du hast schon recht, es ist schon ein bisschen,
Vielleicht hat er den Eindruck, dass es bei Strangyard in guten Händen ist. Ja. Weil er kann es ja nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Wir haben noch ein paar Kapitel vor uns.
Mal gucken, ob es mitkommt. Jedenfalls ist in diesem Rucksack auch der weiße Pfeil drin und auch Binabiks Wurfknöchel. Und das ist halt der Grund, warum Binabik die sucht. Und Binabik erzählt dann auch von dem Kriegsrat, der an dem Abend stattfinden soll.
Ich bin übrigens sehr erleichtert, dass es Binabik besser geht.
Ja,
Und er hier auch wieder seine scharfe Zunge hat. Also es war sehr, sehr schön zu lesen, dass er auch wieder einige schöne Kommentare abgelassen hat. War sehr schön.
Mm.
Mich sehr erleichtert.
Ja. Und Binabik möchte auch, dass Simon mit zu diesem Kriegsrat kommt.
Ja. Ich glaube, aber Simon war erst mal ein bisschen zögerlich, ne?
Ja, und er fällt auch so ein bisschen zurück in so ein bockiges und was sollen die schon von mir wollen und ich vor diesen ganzen Edelleuten.
Ja, ich armer kleiner Küchenjunge. Ja, das ist aber das, was er sich doch immer erträumt hat. Er wollte bei den Großen dabei sein.
Überlege wohl, was du dir wünschst.
Es könnte in Erfüllung gehen.
Genau.
Ja, inzwischen sind, glaube ich, auch die Hernistiri angekommen. Die sollen ja auch am Kriegsrat teilnehmen. Und ja, Sabina Bick wirft seine Knöchel. Ist aber, glaube ich, auch nicht hinterher schlauer als vorher.
Überhaupt nicht. Ich glaube, das hätte er sich auch sparen können. Also jetzt, er ist genauso ratlos wie vorher. Sie erzählen dann so ein bisschen, was das heißen kann. Also Wolken im Pass, so nach dem Motto, hier im Moment können wir nichts sehen, das kann aber woanders schon ganz anders aussehen. Ja, der flügellose Vogel, schwarze Spalte kann auf Verrat hinweisen. Simon fragt dann gleich, könnte das auch sowas wie ein falscher Bote sein? Ich glaube, da denkt er an seinen Traum mit Dr. Morganis zurück, wo Morganis ihn vor dem falschen Boten warnt.
Da ich schon gar nicht mehr.
Aber es ist jedenfalls, ja, nett zu lesen. Bringt die Geschichte aber gerade nicht wirklich voran.
Aber halt auch nicht. Aber er hat noch was für Simon.
Genau. Und zwar ein zerknautschtes Pergament.
Eine flach gedrückte Pergamentrolle, ja.
Genau.
Ja. Von Volmaria.
Unterschrieben mit großem M. Punkt. Ich muss immer an die Feuerzangenbowle denken. Wer ist großes E. Punkt?
Ja, wobei ich Simon... Biederbick macht ja so eine düstere Miene, als Simon da ein bisschen drauf rumreitet, als er drauf rumreitet, dass er eben Biederbick Maria gesehen hat und er nicht. Und er hat wenigstens die Nachricht von ihm. Ja, wobei ich gar nicht mal so sicher bin mittlerweile, also nachdem die Geschichte so weit geht, dass Biederbick M. Punkt gesehen hat, sondern ich glaube, der hat selber über Josua erfahren. Kommt dann irgendwann später
ich auch.
Kapitel. Aber ich glaube, der Troll macht deswegen selber so eine düstere Miene, weil er weiß, dass Simons Verliebtheit gerade sehr aussichtslos ist. Küchenjunge zu Prinzessin und so.
Es stellt sich ja später raus, dass Biederbick das halt tatsächlich schon gewusst hat, allerdings auch tatsächlich erst seitdem die in Naglimund sind. Also, und Biederbick sagt dann nachher auch, er findet es auch nicht in Ordnung und er findet auch, dass Miriamel es den beiden hätte sagen sollen. So, das kommt im nächsten Kapitel, um das mal gerade vorwegzugreifen.
Ja, jedenfalls machen die drei sich jetzt dann erstmal auf den Weg zum Hauptmann. Zum Hauptmann der Wache, einem jungen, abgekämpften Mann, der ja sehr gestresst wirkt. Der übergibt den Simon dann wiederum an... Hestern. Der ihn zu einem Bogenschützen machen will.
Und ja, Biederbick macht sich dann aber fort und möchte Strangiat im Archiv besuchen. Nur, ne, der ist jetzt also weg. Und Hestern und Simon gehen dann halt zur Waffenkammer und es stellt sich also raus, dass diese Waffenkammer sehr spärlich gefüllt ist.
Ja, darauf wollte ich nämlich auch gerade hinaus, weil das sagt auch viel über die Bewaffnung von Naglimund aus. Also du hast einen sehr, also ich hatte das Gefühl, sehr jungen Hauptmann, der sehr, ja, fast ein bisschen überfordert wirkt. Du hast Waffen wie, irgendwo hatte ich den Ausdruck Bodensatz gelesen. Also auch die Bewaffnung ist mehr oder weniger sehr dürftig. Also auch Simon hat natürlich auch den Eindruck, dass Hestern sich ein bisschen für den Zustand der Waffen schämt.
Ja, und der junge Hauptmann oder der junge Wachenhauptmann da, hast du gelesen, dass mit den Rechensteinen, mit denen er dann wohl saß und versuchte, die Kontingente an gemeldeten Hilfstruppen zusammenzuzählen, das fand ich auch sehr süß. Also aber genau ja, so, ne?
So diesen Eindruck von ein bisschen Überforderung. Also, dass er eigentlich viel zu früh und überhaupt diesen Job hat, den er hat. Also, es macht allgemein ein bisschen...
Hilflosigkeit.
Ja, Hilflosigkeit trifft es, glaube ich, ganz gut.
Also, aber wir wissen, da passiert was, aber wir können halt nicht viel machen, weil wir haben halt auch nicht viel. Wir haben weder Bewaffnung, noch haben wir irgendwas zu essen, noch haben wir irgendwelche Aussicht, dass uns jemand weiterhin unterstützen kann, weil ja, Josua ja auch irgendwo mal sagt, es hat alles überhaupt keinen Sinn, dass wir uns der Belagerung quasi entgegensetzen, solange niemand kommt und Elias in den Rücken fällt. Weil dann hungern die Nakim und gnadenlos aus. Also es ist eigentlich ein relativ hoffnungsloses Unterfangen, was da...
Ne? Deswegen so meine Assoziation mit Helms Klamm aus Herr der Ringe. Also alles ein bisschen aussichtslos eigentlich.
Naja, vielleicht kommen hier auch Elben und retten. Wer weiß das schon? Wer weiß, was Herr Williams dabei Herrn Tolkien abgeschrieben hat?
Ja. Nachgeahmt.
Ja, sich hat inspirieren lassen. Formulieren wir es mal so. Ach so, und Herr Williams. Wir sollen nicht Herr Williams sagen, wir sollen Ted sagen.
Und Ted sagen.
Also, das hat Ilva bei Instagram kommentiert. Da hatte Sabrina auch geschrieben, der Herr Williams. Und dann hat Ilva kommentiert, wir sollen doch bitte Ted sagen, weil Herr Williams würden ihn nun irgendwelche Leute am Telefon nennen, die ihm irgendwas verkaufen wollen. Ja, es ist auch eigentlich eher so ein bisschen, also wenn ich das sage, auch immer so mit einem kleinen Blinzeln im Auge. Aber ist okay, wir sagen Ted oder wir bemühen uns zumindest.
So. Ich hätte gesagt, auch mit ein bisschen Respekt eigentlich vor dem, was er da geschaffen hat.
Ja, das auch. Außerdem, ne, dass Ilva Ted sagt, ist klar, die beiden kennen dich, die sind befreundet und alles. Und ich habe ihn einmal gesehen live. Ne? Also von dessen wegen. Ich himmel ihn nach wie vor von Ferne an. Lass es nicht meinen Mann hören. So, jedenfalls.
Ihr seid beide verheiratet.
Schlucken, Sabrina, schlucken. Hestern unterrichtet den Simon jetzt also und Simon stellt halt relativ zackig fest, verdammt, das hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem, was ich da mit Jeremias veranstaltet habe.
Ist wohl anstrengend.
Da ist er tatsächlich jemand, der weiß, was er da tut und auch weiß, wie man Soldaten drillt. Also Hestern kommt mir so ein bisschen vor wie so der Spieß. Ne, so der Drill Sergeant.
Ja, das einerseits auch, aber schon auch irgendwie ein bisschen sympathisch. Also ganz also kannst du ja auch so einen unsympathischen Spieß haben, der die Leute drillt, aber so ein bisschen Herz hat er schon auch.
Ja, ja. Alleine schon dieser Spruch, dass Simon doch bitte das Schwert von sich wegwetzen soll, weil sonst würde er zum Mädchen, bevor er denn ein Mann ist. Das fand ich auch süß. Hestern ist auch ein ganz netter, finde ich.
Ja, der hat auch so eine gewisse Bärbeißigkeit, aber ich fand ihn auch sehr süß irgendwie. Also, Da kommen noch ganz andere unsympathische Kaliber.
Echt?
Ja, da kommt auf jeden Fall ein ganz unsympathisches Kaliber
gleich. Lass mich raten, wir sprechen von einem Baron aus Nabban.
Nee, den meinte ich gar nicht.
Sondern?
Kein Baron. Sondern, warte, ich meinte nicht den Baron. Ich habe da noch eine ganz andere, den Bischof.
Ach, Anodis, der ist einfach nur dämlich und harmlos, aber okay.
Aber ich hoffe, dass er harmlos ist.
Ja, okay. Nein, aber wir greifen vor. Also, um da jetzt mal in unserem Raumzeitkontinuum zu bleiben, ohne permanent in die Zukunft zu springen, nach dem Trainieren mit Hestern ist Simon kaputt zerschlagen, schmeißt sich erstmal auf sein Bett und schläft. Und wird abends schon wieder von Binabik wach gemacht. Langsam entwickelt sich das zu einem Muster.
Also ich glaube, der hätte die Nacht durchgeschlafen, wenn er nicht geweckt worden wäre.
Ja, bestimmt. Der war, glaube ich, stehend K.O., weil jetzt, wo er wach wird, merkt er auch, ihm tut, glaube ich, alles weh.
Und er hat nicht mal Hunger. Und das bei Simon.
Ja, genau.
Ja, aber Binabik wollte ihn ja unbedingt beim Rät dabei haben.
Mhm. Dieser Rät findet jetzt in der großen Halle von Naglimund statt. Und als Simon und Binabik ankommen, sitzt da schon etwa ein halbes hundert Männer. Ein halbes hundert fand ich auch süß. Anstatt 50 zu schreiben, steht da ein halbes hundert. Okay. Also hauptsächlich Edelleute aus Erkühnland, Baron Othmar ist da, Eselfers von Tinset, Gwythin ist da, also der Hernisteri-Prinz, und Baron de Vassal aus Nabban oder de Vassals oder de Vassalles, keine Ahnung. Ja, ich tendiere immer dazu, das de Vassal zu sagen, aber naja, gut. Und halt auch Bischof Anodis, den Simon erstmal für den Lektor hält und Binabik fragt, so nach dem Motto, ist das der Lektor? Binabik hat sich allerdings in der letzten Zeit schon ziemlich schlau gemacht und ich komme zwar aus Jikanuk, aber ich habe nicht unter einem Stein gelebt, sondern ich höre den Leuten zu.
Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass die spitze Zunge von Binabik wieder da ist.
Und es ist so eine große hufeisenförmige Tafel, der Prinz ist noch nicht da, der erscheint dann erst.
Aber so ein U, also Gufeisenform klingt schon auch massiver als ein U-Form, ne? Kommt aber aufs Gleiche ungefähr raus.
Aufs Gleiche raus, ja. Aber, ja.
Aber sie setzen sich da auch ein bisschen abseits.
Simon und Binabik. Ja, auf jeden Fall. Und dann erscheint halt Prinz Josua. Dann erbittet Bischof Anodes den Segen Gottes für diese Ratsversammlung. Ich fand es auch sehr süß. Also
naja, also, süß ist jetzt nicht das Wort.
Süß im Sinne von vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Tatsächlich hatte ich dann auch nach diesem Gebet so ein bisschen eigentlich eher den Eindruck, als würde Anodes auf der Seite von Elias stehen. Von daher fand ich das ein bisschen kritisch, den bei solchen Besprechungen dabei zu haben.
Ja, er ist ja auch nicht so wirklich begeistert davon.
Nee.
Und er wird ja auch als sehr alt beschrieben. Ja, und tatsächlich halt so, ja, wie die Mutterkirche halt ist. Er ist jedenfalls nicht so wie Lektor Ranissin oder Dini waren.
Nee, definitiv nicht. Nee,
definitiv nicht. Ja.
Ja, wie war das? Vergib den hier Versammelten all die verdammungswürdigen, hochmütigen Torheiten, die sie vielleicht sprechen werden. Okay. Josua sagt ja dann auch, Dank sei euch, Bischof Anodes, für euer von Herzen kommendes Gebet.
Ja, das merken wohl alle, dass der Anodes da nicht so ganz bei der Sache ist oder diese Sache nicht so wirklich gut heißt. Mhm. Wobei der Eklat ja erst am nächsten Tag kommt. So, und Josua beschreibt halt die Lage, macht klar, also hier, wir haben Dürre, wir haben Winter, mein Bruder zieht seine Truppen zusammen, es gibt unendlich hohe Steuern, die Straßen sind nicht mehr sicher.
Wenn man sie denn überhaupt noch befahren darf.
Weil die Weltheimstraße ja geschlossen ist, genau.
Ja, und auf der nach Eldritzhalla oder überhaupt in die Rimmersmark darfst du ja sowieso nicht mehr, oder musst ja dafür irgendwelchen Räubern Angst haben. Das hat ja schon Iskrim nur vorher bemängelt gehabt.
Mhm, genau. Ja. Und auftritt die Herrin Vara.
Ja, jetzt kriegen wir dann auch einen Namen von Binabik. Also diese fremde Frau mit den schwarzen Haaren rauscht auch herein. Das lange Seidenkleid wie eine Fackelflamme.
In Rot.
Ja, da haben wir wieder diese rote Kleidung. Ne?
Mhm.
Also die Frauen in Rot.
Okay, ja. Okay.
Muss ich jetzt gerade dran denken. Nee, aber irgendwie, weißt du, in solchen Geschichten, so Frauen in komplett Rot, flammend Rot, das verheißt gefühlt immer Probleme.
Okay.
Hatte ich schon bei sonstigen Geschichten immer so das Gefühl. Ja, ich kann sie überhaupt nicht einschätzen, weil sie sagt ja nicht wirklich
also
viel.
Also sie macht halt den Eindruck einer in die Enge getriebenen Katze auf Simon, da allerdings schon in der Schlafkammer damals. Kleiner Funfact am Rande, es ist einer der Namen, die fürchterlich übersetzt sind. Im Original heißt sie Worshava.
Mhm.
Also völlig anders. Ich habe keine Ahnung, was sich die Übersetzer dabei gedacht haben.
Ja, ich wundere mich gerade, haben wir überhaupt ansonsten übersetzte Namen?
Ja, Strupp. Strupp heißt Tausser.
Na gut, da macht es ja noch Sinn. Aber ansonsten?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sich die Übersetzenden oder damals die Übersetzerin, die Cornelia Hohlfelder von der Tann, dabei gedacht hat. Es ist ja inzwischen auch so, dass die folgenden Bücher, also die Grundserie wurde von der Cornelia übersetzt und danach ist es tatsächlich so, dass das ein Übersetzer-Team gemacht hat oder zwei dann als Duo. Ich weiß nicht, was da der Grund war, ob das irgendwie, das kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Vielleicht, weil es so komisch aussah, es schreibt sich V-O-R-Z-H-A-V-A oder so ähnlich jedenfalls. Also auch so eine Kombination, die so im Deutschen so gar nicht üblich ist. Warum? Keine Ahnung, da kannst du nur spekulieren.
Mhm.
Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, also das ist schon ein bisschen komisch. Warum auch immer. Also sie taucht da jedenfalls auf, tuschelt mit Josua irgendwie rum und rauscht wieder aus dem Saal raus. Josua ist das auch sichtlich unangenehm.
Sie scheint aber auch jemand zu sein, der trotz allem sehr, soll ich jetzt sagen, herrisch ist?
Ja, definitiv.
Weil sie wird ja auch als dunkeläugig und gebieterisch beschrieben. Und wenn sie auftaucht, dann nimmt sie schon irgendwo Raum ein.
Mhm.
Also ich meine, sie taucht jetzt hier mal vor eben versammelter Mannschaft auf, geht zum Chef, sagt ihm was und geht wieder. Also ich meine, das wird jetzt auch nicht unbedingt jeder so machen.
Ja, ja, ja.
Also ist schon... Die Frau scheint nicht ohne zu sein, hätte ich trotzdem den Eindruck. ohne dass ich eines ihrer Worte gehört habe. So, für alle, die uns nicht sehen können, sondern nur hören, Kaya hat gerade zustimmend den Finger gehoben.
Ja, schauen wir mal, was sich daraus so entwickelt, ne? Aber wieso, ja. Weshalb, warum, was da jetzt gerade passiert, weiß keiner. Und das, wie gesagt, es scheint dem Prinzen auch ein bisschen unangenehm zu sein, so nach dem Motto, was will die jetzt hier und wieso stört die mich?
Ja, Bina aber Big tatsächlich quasi die Aufklärung.
Bitte? Bina Big übernimmt die Aufklärung von Simon, genau.
Und uns.
Und erzählt ihm halt, dass es die Herrin Vara und sie soll besonders schön sein. Und Simon sagt, wieso soll, die ist schön. Und Bina Big erzählt, ja, ich kann das nicht beurteilen, weil ich bin Troll. Menschen, Frauen sind für mich halt, ne, da kann ich das nicht so beurteilen.
Die ist zu groß.
Zum Beispiel. Ja, zurück zu unserem Kriegsrat aber. Da passiert nämlich jetzt Folgendes.
Darf ich noch kurz unterbrechen? Sie ist, ich weiß nicht, ob es irgendwann relevant wird, aber sie ist die Tochter eines Stammeshäuptlings der Triesinge. Ja, und sie ist wohl, ja, und da fand ich dieses Zögern von Bina Big sehr interessant. Die Frau nimmt da an. Also scheint jetzt nicht so ganz klar zu sein.
Frau die ist dann halt auch tatsächlich in Kursiv gedruckt.
Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass Bina Big sich auch um so einen Ausdruck wie Konkubine, Hure, Mätresse drum gedrückt hat. Oder Ted, je nachdem, wer von beiden. Ich kann es dir nicht so genau sagen.
Dass wir das geklärt haben, also das heißt, die beiden sind definitiv nicht offiziell verheiratet.
Nein, sind sie nicht.
Gut.
Danke, dann würde ja auch wahrscheinlich jeder viel eher wissen, wer diese Frau ist. Denn dann wäre es ja bekannt, dass Prinz Josua eine Gemahlin hat. Und dann wäre Simon ja auch von alleine auf den Gedanken gekommen, dass das vielleicht die Prinzgemahlin sein könnte, oder?
Ja, mich hat es gewundert, dass da wohl eine Frau ist, die so hochgestellt ist. Und aber gut, dann wärmt sie anscheinend momentan nur dem Prinzen das Bett. Aber ich glaube das nicht, dass es dabei bleibt.
Josua hat jetzt die Lage zusammengefasst, hat gesagt, dies, das, Ananas, so sieht's aus. Kurz zusammengefasst, bescheiden. Mhm. Und wir sind hier jetzt zusammengekommen, um diesen Kriegsrat zu halten und um zu entscheiden, was wir jetzt machen wollen. Und daraufhin interveniert Baron de Vassal und sagt so nach dem Motto, hör mal hier, du hast jetzt zwar gesagt, Elias ist der König und ansonsten interessiert dich gar nichts, aber das Problem ist gerade, wir sind alle hier, weil du der Bruder von diesem König bist. Weil du bist eigentlich derjenige, der dann regieren würde, wenn Elias nicht wäre.
Ich glaube, deswegen bin ich da auch bei de Vassal ein bisschen zurückhaltend, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, weil momentan sind die Leute aus Nabern bei mir irgendwo auf einer Stufe, wo ich mir denke, den würde ich so oder so nicht über den Weg trauen, weil die sich nicht wirklich entscheiden. Wir haben andere Figuren, da gibt es definitiv eine Tendenz, dass die genervt sind von Elias. Naban hält sich da sehr bedeckt gerade.
Was allerdings an verschiedenen Gründen liegt. Es liegt zum einen daran, dass Naban im Süden ist, das ist weit weg. Mhm. Die haben längst nicht so viele Probleme mit den Missernten und mit dem bescheidenen Wetter wie die im Norden.
Noch nicht. Meine Theorie, sorry. Nicht so viele Probleme, aber es muss Probleme geben, weil das hatten wir bei den Branner-Männern, dass es auch da die Figur Probleme hatte, irgendwo an Essen zu kommen. Also es gibt Probleme.
Bei Tiamak?
Mhm.
Ja, da okay. Unter dem Licht habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe eigentlich nur gedacht, naja, der hat im Moment ein bisschen Pech, seine Krebse zu fangen. Das meinst du doch, ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass es einfach nur Pech war.
Mhm. Okay, ja, das ist durchaus möglich. Unter dem Gesichtspunkt habe ich das noch nicht betrachtet, aber wie gesagt, ne? So. Ja, zurück zu de Vassal, der halt sagt, hier, jetzt sag mal bitte, was willst du denn jetzt hier eigentlich? Also du im Sinne von Josua. Und daraufhin springt erstmal Gwythin in die Bresche, unser Hernestil-Prinz.
Unser junger Heißsporn.
Genau. Und macht natürlich einen auf starke Hose, so nach dem Motto, hier, wir wollen kämpfen, was wollen wir denn wohl sonst? Ja, aber es ist dann natürlich das Vorrecht der Jugend, da so vorzupreschen. Ich glaube, der hat da auch nicht weiter drüber nachgedacht, weil
momentan ist Griffin halt auch sehr klischeehaft angelegt. Also er ist halt wirklich so, ja, von hinten nach vorne der komplette Heißsporn. Also ist seine Schwester wesentlich reflektierter. Mhm. Die haben wir ja schon kennengelernt.
Ja, Megwin, ne? Genau.
Genau.
Ja, und Josua stellt dann also fest, also das erste ist, er möchte natürlich Rache dafür, dass sein Bruder ihn ins Verlies geschmissen hat und für diese Handschelle, die er da immer noch am Arm trägt. Sagt aber tatsächlich auch, er will nicht König sein und wenn sein Bruder gerecht regieren würde, würde er da auch überhaupt nichts machen.
Ja, sie wollen ihm ja eigentlich alle nicht so ganz glauben. Also es ist ja nach wie vor so, dass die meisten sagen, ja, warum sollen wir jetzt uns auf dein Wort verlassen? Wir wollen jetzt hier uns nicht in irgendwelche brüderlichen Streitigkeiten einmischen. Mhm. Rein von der offiziellen Thronfolge her hat halt Elias nun seinen Job zu machen. Und da musst du uns schon ein bisschen mehr bringen als nur irgendwelche Rachegedanken.
Mhm. Und dann meint Josua halt tatsächlich, ja, sein Bruder ist halt, handelt halt überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Der ist teilweise wahnsinnig geworden. Woraufhin da auch wohl ein mehr oder weniger großer Tumult ausbricht. Die Vasall stellt das also auch in Frage, so nach dem Motto, nur weil ihr das sagt, Prinz Josua, heißt es noch lange nicht, dass das stimmt. Und wir als Nabanai lassen uns da nicht vor euren Karren spannen, dass ihr da die Krone übernehmt.
Die Nabanais sind halt auch nicht so vehement bedroht worden wie die Hernistiri zum Beispiel.
Ja, oder die Rimmersmänner.
Ja, also sag jetzt mal, bei denen stand keiner in der Halle und hat gesagt, naja, also wenn ihr nicht spurt, dann könnt ihr das Blut eurer Lieben aufwischen. Mhm. Und das hat ja die Hand so kommuniziert. Also gut, wenn Glüssin da etwas diplomatischer wäre, hätte er es ja einfach mal erzählen können.
Ja, heiß Sporen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, aber Josua bringt das jedenfalls auf den Punkt und sagt, wisst ihr was, Leute, ihr braucht da jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ich bringe euch da jemanden, der kann euch beweisen, dass das so ist und dass der König nicht mehr ganz bei Sinnen ist. Und er hatte schon kurz vorher einen Pagen rausgeschickt. Und dieser Page kommt jetzt wieder und hat im Schlepptau also zum einen nochmal die Herrin Vara mit ihrem roten Kleid und im Kontrast dazu ein hellblaues Kleid mit kurzen blonden Haaren.
Ich glaube sogar kurz geschoren in blonden Haaren, wenn mich alles täuscht.
Ja.
Stoppeln.
Ja, ja, genau.
Die Prinzessin Miriamel, Tochter des Hochkönigs.
A.K.A. Maria.
Ja.
Simon ist da, glaube ich, in dem Moment einfach nur
fix
von Kopf geschlagen.
Ja.
Ja.
Okay, der ist wohl schon völlig fertig.
Ja.
Ja. Und ich könnte jetzt sagen, hab ich doch gesagt. Wusste es.
So. Ja. Zur Kenntnis genommen. Theorien 0, Sabrina 1.
Juhu.
Ich hatte mich ja letzte Episode schon verplappert. Von dessen wegen wusstest du es ja sowieso schon. Also,
ja, das war ein
weit Kapitel vorgegriffen. Ja, aber wie gesagt, das war so
Das ist bei dir jammern auf hohem Niveau. Du hast es bis ein Kapitel vorher durchgehalten. Wir sind jetzt in Kapitel 31. Ich bitte dich.
Es war so schwierig gewesen, mich zusammenzureißen und immer Maria und nicht Miriamel zu sagen. Aber gut.
Hast du dich ja nicht versprochen. Es war ja nur eine Kleinigkeit, die ich dummerweise auch nicht überhört habe.
Ende des Kapitels.
Ja, Moment.
Simon flieht aus der Halle raus. Ich glaube, der ist in dem Moment, der weiß, glaube ich, gerade gar nicht, was er mit sich anfangen soll. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Wut, Enttäuschung, auch gegenüber Binabik, gegenüber Maria / Miriamel auf jeden Fall.
Ja, seine Welt ist halt irgendwie gerade ein bisschen
zusammengebrochen. Ja, genau. Es ist halt alles so wie so ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Zumindest diese kleine Welt seiner Freundschaft mit Maria hat sich gerade als...
Es ist ja nicht nur Freundschaft. Ich glaube, er hat sich schon ein bisschen mehr ausgemalt.
Ja, das hat sich nur gerade erledigt, weil... Simon, Küchenjunge, Miriamel, Prinzessin.
Prinzessin. Ja, deswegen. Deswegen hatte ich mir schon bei den. Deswegen hat wahrscheinlich auch Maria nie auf seine Flirtversuche, nenne ich es jetzt mal, reagiert. Weil sie weiß ja, wie der aktuelle Stand ist. Wobei ich ja dann noch. Ich rechne Simon noch Chancen aus.
Ja, wir sollten tatsächlich mal irgendwo eine Liste machen, wo deine Theorien mal alle draufstehen. Und die auch mal genau ausformulieren, damit wir dann nachher mal nachhalten können, was denn davon nun wirklich stimmt und was nicht. Aber sagen wir mal so, Theorie, Maria ist Miriamel, Haken dran, Punkt für Sabrina. So, Kapitel zu Ende, Episode noch nicht. Müssen wir noch was zu diesem Kapitel sagen? Außer, dass der Rat des Prinzen sich jetzt als Kriegsrat empfunden hat und nicht als guter Ratschlag.
Nein, das war glaube ich nicht.
Dann machen wir weiter mit Kapitel 32, Nachrichten aus dem Norden. Es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl, dass es relativ zeitnah anschließt, wenn nicht sogar direkt. Simon sitzt nämlich jetzt bei Strupp und heult sich bei dem so ein bisschen aus. So
ich glaub, über. Die zwei besaufen sich, aber ja.
Genau, und zwar nicht zu wenig.
Mhm. Und da schließe ich jetzt auch Simon nicht aus.
Nee, nee, Simon.
Also der merkt dann auch, dass ihm der Wein zu Kopf steigt.
Ja. Oh. Und es geht da so allgemein ein bisschen um Frauen-Mädchen und Simon echauffiert sich ein bisschen darüber, dass sie so auf ihn herabsieht und in seiner weinseligen Stimmung sagt er dann, aber sie hat mich Freund genannt. Und Strupp bringt das alles in seinem Geist nicht so ganz zusammen und hat so das Gefühl, dass Simon von zwei Mädchen spricht. Also jedenfalls, die beiden sind halt weinselig. Und Strupp zeigt Simon dann einen Schal, der mit Rimmersgard-Runen bestickt ist. Und Simon überlegt wohl einen kurzen Moment, wo er denn wohl das letzte Mal diese Runen gesehen hat. Hast du es nachgeguckt?
Die Runen nicht. Ich habe mich ablenken lassen vom Schal.
Okay.
Weil wir hatten schon mal ein Gespräch zwischen zwei männlichen Personen, wo der eine dem anderen einen Schal vor die Füße geworfen hat. Mm. Und das waren die zwei Brüder in der Kapelle. Mhm. Aber nee, die Rimmersgard-Runen kriege ich gerade nicht mehr zusammen.
Kann das nicht sein, dass das so war, dass Simon sich daran erinnert, weil er, als sie auf der Straße der Träume waren, in Gelues Haus, das Buch mit den Rimmersgard-Runen gesehen hat? Puh. Das Buch Du Swarden Wird.
Das kann natürlich sein, ja.
Ich habe es auch nicht nachgeguckt, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich hatte es noch auf dem Zettel, aber ja. Im Zweifelsfall gucke ich das nochmal nach. Vielleicht weiß auch jemand von unseren Zuhörenden das noch genauer. Kann sich dann ja mal bei uns melden. Aber jedenfalls, Strupp hat diesen Schal mit Rimmersgard-Runen, der ist bestickt mit diesem Taufnamen von Strupp. Strupp heißt ja eigentlich Kruin. Mhm. Aus der Schreibweise und Ähnlichem leite ich übrigens mal ab, dass Strupp ein Hernestier ist. Ein Hernestieri. Würde, glaube ich, so dazu passen. Ich könnte ja mal gerade im Glossar gucken, ob das da irgendwo drin steht.
Dafür müsstest du ja wissen, wo er einsortiert ist.
Und er ist unter Elkünländer einsortiert. Und da steht auch nur Strupp, eigentlich Grün, Hofnarr von König Johann.
Ja, auf jeden Fall hat er diesen Schal mit den Rimmersgard-Runen, weil er damals mit Johann in der Rimmersmark.
In der Rimmersmark, in Elvrizalla und in Narved. Mhm. In Narved fand eine Schlacht statt, und zwar die Schlacht, in der Johann den damaligen Herrscher der Rimmersgarda, also den König Jormgrun, geschlagen hat und sich selber zum König des Nordens gemacht hat.
Ja, und beim letzten Sturm stieg Johann selbst über die Mauer der inneren Burg und öffnete das Fallgatter. 10 Männer wehrte ab. Ja, nee, ist klar. Also irgendwas ist da nicht ganz mit rechten Dingen vor sich gegangen. Also
ich glaube tatsächlich, dass Strupp da einfach nur die Vergangenheit verklärt.
Jetzt haben wir schon die zweite Geschichte, wo Johann so überhöht wird. Also ich habe hier stehen, irgendwas ist aber bei Johanns Machtergreifung auch nicht mit rechten Dingen zugegangen. Weil wir haben erst eins, wo er tagelang gegen einen viel jüngeren Mann gekämpft und gewonnen hat. Jetzt hat er allein 10 Männer bekämpft und ein Fallgitter gleichzeitig hochgezogen. Ist es Magie? Ist Hellnagel mit ins Spiel? Wie viele magische Kräfte hat Hellnagel? Werden wir das je erfahren? Wir reden immer noch vom Geheimnis der großen Schwerter.
Ja, wobei wir ja tatsächlich in diesem Kapitel ein weiteres Schwert kennenlernen, ne?
Tun wir?
Ja. Qualnir.
Ja, offensichtlich war ich noch zu erkältet, als ich das gelesen habe.
Ja, irgendwo steht Qualnir, als es das Schwert von Iskrimnur heißt, Qualnir. Ja, jedenfalls die Schlacht von Narved. Narved liegt westlich von Elvrizhalla, auch ganz oben im Norden. Und Simon fragt dann, ja, aber Moment mal, wenn Johann diesen König Jormgrun umgebracht hat, wie kommt es denn dann, dass Iskrimnur jetzt Herzog ist? Da stellt sich also raus, dass der Vater von Iskrimnur, damals Isbeorn, der Erste war, der sich zum edonitischen Glauben bekannt hat und damit zum Herzog und Herrscher gemacht worden ist von Johann. Johann war ja ein sehr vehementer Verfechter des edonitischen Glaubens. Und das erklärt auch, warum Iskrimnur manchmal auch wirklich noch in seine in Anführungszeichen heidnischen Flüche zurückfällt. Also wenn der so richtig in Rage ist, dann fällt er wieder zurück in die Sprüche, so bei Drors Hammer, beim Blute des Baumes, meine ich. Jedenfalls ist es so, dass Strupp da in Elvritzhalla damals...
Ich fand da diese Anspielung ganz witzig. Darum ist heute Isbjörns Sohn Isgrim nur Herzog. Und man könnte schwerlich einen frommeren Edoniter finden. Ja, wenn er nicht gerade heidnisch flucht, ja.
Ja, aber eigentlich ist er schon, also Isgrim nur, schon sehr davon überzeugt, von diesem edonitischen Glauben. Er wird es noch brauchen. Sagen wir es mal so. Ja, und Strupp hat da jedenfalls ein Mädchen kennengelernt und die hat ihm diesen Schal gewebt und Strupp sagte dann ja, ich hätte die heiraten sollen, aber sie wollte ihre Familie nicht verlassen und wollte aus der Rimmersmark nicht weg. Das ist halt auch so ein bisschen so eine tragische Geschichte, wo ich dann auch immer denke, ja, ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Simon fragt dann auch nach, Strupp, wenn du das jetzt nochmal entscheiden müsstest, würdest du es wieder so machen? Und Strupp sagt dann, na, manchmal ist es vielleicht besser, dass man sich da keine Gedanken drüber macht, weil es ist halt, wie es ist. Es bringt ja überhaupt nichts, dass ich mir jetzt sage, hätte ich damals mal, weil hätte, wette, Fahrradkette. Und ja, damit ist diese Geschichte dann auch vorbei. Und Simon stürzt sich dann wohl sturzbetrunken in sein Bett.
Aber ist immerhin am nächsten Morgen pünktlich zu den Übungen zurück.
Mhm, aber mächtig verkatert.
Ja, aber immerhin ist er pünktlich, ist ja schon mal was. Hätte auch anders ausgehen können.
Ne, er exerziert mit Hestern wieder.
Wobei, und auch da an dem Morgen ist er auch wieder, glaube ich, von Binabik geweckt worden. Aber diesmal hat er Binabik ignoriert. Er hatte zumindest also einen Wecker.
Wird also so ein Muster auch, dass er sich da morgens von Binabik wecken lässt. Ne?
Aber Hestern hat da halt kein Mitleid.
Also prüft der scheut den Kater aus dem Leib.
Ja. Bis es dann halt irgendwann eine Pause gibt. Und Simon jemanden über den Weg läuft.
Genau, Simon ist dann zurück auf dem Weg zurück in die Burg. Die haben wohl irgendwie draußen vor den Burgmauern trainiert. Und er trifft dann auf dem Weg oder sieht von Ferne Miriamel und zwei ihrer Hofdamen, Freundinnen, wie auch immer.
Ich würde sie ja Hofdamen nennen, weil ob man in der kurzen Zeit so viel Freundschaften schließen kann.
Ja, das denke ich auch.
Es ist halt, damit die Prinzessin irgendwo Unterhaltung hat. Ja, und die dritte im langen, schimmernden Kleid in taubengrau und blau war dann doch die Prinzessin Miriamel. Und er kann es nicht lassen, er muss sie trotzdem ansprechen. Und rennt ihnen eben hinterher. Und ja, ich weiß nicht, ob die beiden sich damit einen Gefallen tun.
Sie standen und einander,
sie standen einander gegenüber, als liege zwischen ihnen eine tiefe Schlucht. Dabei waren keine drei oder vier Ellen voneinander entfernt. Einen Augenblick starrten sie einander schweigend an und jeder wartete auf die Stimme des anderen, um die trennende Entfernung mit der richtigen Antwort zu überbrücken. Das ist auch wieder sowas, wo ich genau sehe, wie du eine Szene vorm Kopf habe, wie die beiden einander gegenüberstehen, sich anschauen. Du siehst quasi, wie diese Kluft immer größer wird. Ja.
Ja, dadurch, dass die jetzt natürlich auf sozial völlig unterschiedlichen Hierarchieebenen sich wiederfinden, ist das natürlich auch zusätzlich zu der allgemeinen Unsicherheit, die Menschen in diesem Teenageralter nun auch durchmachen, ist das, glaube ich, im Moment eher Eiertanz als alles andere.
Ne? Ja, ich fand aber die Erklärung, wie Malachias auf dem Hochhorst und die Prinzessin Miriamel nebeneinander existieren konnten, sehr gelungen.
Ja.
Auf die bin ich gar nicht gekommen.
Ja, aber ich habe mich immer amüsiert, weil du da ja immer auf diesen rabenschwarzen Haaren rumgetrampelt bist, weil die Prinzessin ja blonde Haare hat. Also es ist so, dass Miriamel, egal, jedenfalls sie.
M-Punkt.
Großes M-Punkt. Sie hat sich die Haare abgeschnitten und hat von den blonden Haaren eine Perücke machen lassen und hat die Haare darunter halt schwarz gefärbt und konnte so relativ einfach, ne, Perücke runter, auf einmal schwarze Haare, auf dem Hochhaus spionieren und hat das halt gemacht, weil sie auf dem Laufenden bleiben wollte, weil sie auch so das Gefühl hatte, ihr als Prinzessin sagt sowieso keiner, was vorgeht. Und du erinnerst dich sicherlich, als wir die das erste Mal in der Kapelle getroffen haben, sagte sie auch, da bin ich gewesen, weil ich meinen Vater und meinen Onkel, also Josua und Elias, belauscht habe. Und sie versichert dann auch nochmal, dass sie Simon nicht nachspioniert hat. Zumindest da nicht, gibt sie dann wohl zu. Und nachher hat sie Simon wohl nachspioniert, weil sie neidisch auf Simon war. Weil Simon halt so, ja, aus ihrer Sicht vogelfrei war, weil der konnte machen, was er wollte. Ich glaube, das ist halt so dieses typische, wenn man das von außen sieht, hast du überhaupt keine Ahnung. Du hast ja immer nur so einen momentanen Eindruck. Und hat Simon ja auch von Miriamel gedacht.
Da finde ich diesen Ausdruck vogelfrei sehr passend, weil jemand, der vogelfrei ist, hat ja auch so seine Probleme. Dass nämlich im Zweifelsfall jeder erschlagen darf.
Mhm.
Also, genau. Ja, so viel Freiheit ist da nämlich gar nicht.
Genau.
Ja.
Ja, und also Miriamel war da auch neidisch auf Simon. Und Simon denkt dann, ja, du hast Rachel den Drachen nicht gekannt. Ja, aber es ist jedenfalls tatsächlich verlegen und die Vertrautheit stellt sich auch nicht wieder ein. Und ja, ist klar, es ist natürlich auch aus Simons Sicht ein großer Vertrauensbruch, dass sie ihn die ganze Zeit angeflunkert hat. Ne?
Das meine ich eben. Ich habe da echt so diesen Eindruck, dass diese Situation beide irgendwie quält.
Mhm.
Weil Miriamel habe ich schon den Eindruck, dass sie Simon sehr schätzt, vor allen Dingen nach dem, was sie miteinander durchgemacht haben. Mhm. Aber ja.
Okay. Na, gucken wir mal, wie sich
das Schicksal möchte es derzeit nicht.
Gucken wir mal, wie sich das Schicksal oder Ted oder wie auch immer. Ja.
Kommt das Gleiche raus.
Ja, stimmt.
Ja. Auf jeden Fall treffen wir wieder Beanabig. Und ja, wie du vorhin schon mal erwähnt hast, Beanabig ist ja auch der Meinung, Miriamel hätte es schon allein Fairness halber den beiden persönlich sagen sollen, weil, ja, wäre halt einfach netter gewesen. Mhm. Sehe ich schon auch so. Es hätte einen anderen Eindruck, selbst wenn sie jetzt quasi im großen Hofstaat vor den beiden gestanden wäre und sagen, also übrigens, ich bin die Prinzessin, wäre die Enttäuschung immer noch groß gewesen, aber es wäre schon irgendwie ehrlicher gewesen, ja.
Also es ist auch irgendwie so ein nicht nur ein Unterschied in den Hierarchien, sondern natürlich auch in dem Umfeld, in dem Simon und Miriamel sich jetzt bewegen. Simon ist sich ja, als sie sich jetzt wieder treffen, durchaus bewusst, dass er da verschwitzt und Grasflecken in der Hose und Miriamel da mit ihrem Kleid. Und das ist einfach eine Riesenkluft, die zwischen den beiden da aufgegangen ist. Die wäre wahrscheinlich auch aufgegangen, wenn Miriamel unterwegs gesagt hätte, übrigens, ich bin die Prinzessin. Aber ich glaube, da hätten sie noch eher eine Chance gehabt, das wieder zu schließen, weil sie da auch einfach ungezwungener miteinander umgehen konnten, weil sie da auch nicht unter der ganzen Beobachtung des Hofstaats standen, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, was, wenn sie es da denen schon gesagt hätten, in dem Moment wäre vielleicht mehr, weiß nicht, was da. Ja, da dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen, sie kannten sich alle gerade mal ein paar Tage. Du weißt ja nicht, sind die Leute wirklich so ehrlich? Kannst du denen wirklich hundertprozentig vertrauen? Schwierig. Und wenn sie es jetzt kurz vor Nacklimund gesagt hätten, so übrigens, ich bin die Prinzessin, dann hätten die gesagt, ja klar, wärst du gern. Also, weiß nicht. Die Situation ist so oder so schwierig und verfahren.
Mhm. Ja. Ja, jedenfalls, Beanabig will mit Simon zum Rat oder zum Rät oder wie auch immer das heißen mag. Es ist jetzt also quasi der nächste Tag, also der zweite Abend von dem Rät. Simon ist aber bockig. Simon will eigentlich gar nicht. Simon hat genug von diesen Höflingen und Edelleuten. Der will eigentlich nur sich mit Strupp irgendwo zum Geschichtenerzählen hinsetzen.
Ach, aber guck, jetzt will er die ganze Aufmerksamkeit ja gar nicht mehr.
Überlege wohl, was du dir wünschst. Es könnte dir gewährt werden. Mhm. Ja, aber Beanabig überredet ihn dann schließlich. Und Simon sagt dann, ja gut, aber dann nur wenn ich nicht reden muss, sondern nur, wenn ich das wirklich selber will. Weil Beanabig auch weiter dahin der Meinung ist, dass Simon erzählen muss, was ihnen so passiert ist. Und auch von der Rettung des Prinzen erzählen muss und sowas, ne? Ja. Für die Simon ja maßgeblich verantwortlich ist. Also der ist ja eigentlich dafür verantwortlich, dass sie jetzt überhaupt da sind, wo sie sind.
Ja, aber ich glaube, ausschlaggebender Punkt, wo er dann doch überzeugt, mitzukommen, sagt, ach übrigens, der Herzog von Elbritz Haller ist da.
Ja.
Iskrimur ist da.
Ja. Ja. Dein Lieblingsfreund.
Ja, was hat der schlechte Laune? Also zu Recht, ja.
Also kurze Zusammenfassung. Um das so ein bisschen in die Zeitschiene einzuordnen. Zwei Tage vorher hatte Simon ja bei Josua gefragt, wie es Iskrimnur geht. Und dann sagte Josua, ja, Iskrimnur, der war hier, Die sind jetzt aber auf dem Weg nach Elvrizala und auf die können wir mit unserem Rät nicht warten. So.
Und jetzt ist er doch wieder zurück.
Und jetzt ist er doch wieder da, weil nämlich, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, sonst, weil das auch so, ich finde, das ist so eine verschachtelte Geschichte. Er kommt damit so Stück für Stück raus. Und wenn wir das jetzt gleich machen, wird es halt echt schwierig, das nachzuvollziehen. Also es ist so, dass Iskrim nur von Naglimund aus nach Elvrizala geritten ist mit seinen Gefolgsleuten. Er hat es allerdings nur bis Westwindby geschafft und hat in Westwindby den Tarn von Westwindby, also den herrschenden Grafen, Jarl, wie auch immer man das nennen mag, getroffen. Also, der heißt Storfod.
Ja, für alle, die, so sagen. Für alle, die nicht gerade die Karte vor sich haben, also Westwindby ist ungefähr die Hälfte der Strecke zwischen Naglimund und Elvrizala.
Ja, sehr schön, danke. Ja, und dieser Storfod hält halt den Herzog mit seiner ganzen Entourage da in Westwindby auf und sagt, hier, pass mal auf. Also es ist jetzt Folgendes passiert. König Elias meinte also, du bist jetzt hier nicht mehr Herzog von der Rimmersgard und der Herrscher hier ist jetzt Skali von Karlskrücke. Deinen Sohn hat Skali übrigens in Elvrizala gefangen genommen und ich soll dich da jetzt auch hinbringen und damit ist deine Reise hier jetzt zu Ende. Das hat sich Iskrim nur nicht bieten lassen und ist halt zurückgeritten nach Naglimund und jetzt deswegen halt schon wieder da, obwohl sie ja eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, dass er überhaupt zeitnah zu diesem Rät wiederkommt. So, das ist die Ausgangslage. Und das ist auch der Grund, warum Iskrim nur träumt vor Wut. Elias hat sich erdreistet, ihm mal einfach ebenso sein Herzogtum wegzunehmen. Und nicht nur das, er hat sich nicht nur erdreistet, es wegzunehmen, sondern es gleichzeitig auch noch an Skali von Karlskrücke zu geben, den erklärten Erzfeind von Herzog Iskrim nur.
Und dann noch seinen Nachfolger und Sohn Gefangenschaft genommen.
Ja.
Mal
ja,
klar, genau. Geisel. Aber, ey, hallo. Also, wenn nicht Iskrim nur Grund hat, stocksauer zu sein, wer dann sonst?
Ja, genau.
Und ich meine, so, wenn wir also, jetzt, darf ich nochmal ganz kurz, wenn wir jetzt.
Ja, natürlich.
Von dem ja auch ausgehen, was ich. Also, mir geht es tatsächlich so, dass ich bei nämlich bei den ein oder anderen herrschenden Familien ein bisschen schwer tue, zu sagen, okay, wie weit reicht denn ihr Machtbereich? Aber nachdem wir ja vorher das mit Strupp von Strupp quasi erklärt bekommen haben, heißt es ja, Iskrimur war nicht irgendein Rimmersmann, sondern eigentlich der Rimmersmann.
Also, das ist der oberste aller Rimmersmänner, ja, ja, auf jeden genau. Fall. Also wir haben ja in, also um das nochmal so, ne, Erkünland wird vom König selber beherrscht, also und ja, Erkünland ist halt unterteilt in verschiedene, ich nenne es jetzt mal Grafschaften, unter anderem halt Naglimund, da ist halt Josua der Herrscher. Das ist quasi das Lehen von Josua. Während Utaniad quasi das Lehen von Gutwulf ist. Oder ja. Fengbald, der gehört halt falsch hier. Das ist aber alles Teil von Erkünland und
genau. So.
Jetzt haben wir das gleiche Konstrukt quasi in der Rimmersmark, nur nicht, dass unser oberster Herrscher da König ist, sondern das ist halt der Herzog. Darunter gibt es Tane, ich meine auch Jarls. Wie das jetzt einsortiert ist.
Westwindby, so. Karlskrücke.
Genau. Westwindby, Karlskrücke, Naved. Ne, so, Hauptstadt ist Elvrizala und da ist auch der Sitz von Iskrim. Ja. Wir haben das gleiche Konstrukt, aber zum Beispiel auch in Hernestir oder in Naban. Also es ist.
Wobei ja Hernestir schon irgendwie trotzdem noch so ein bisschen Sonderfall ist.
Ja, aber ich weil die noch einen König haben.
Genau. Es kam bisher aber nicht so raus. Also vielleicht liegt es ja auch nur an mir und meinem Verständnis, aber das heißt für mich ja im Endeffekt, Iskrimur hat nicht einfach nur seinen Elvrizala verloren, der hat halt einfach mal alles verloren. Er hat die komplette Grimmersgard gerade verloren.
Ja.
Ja, da wäre er auch angepisst.
Ja. Okay, das war vorher nicht klar geworden. Ja, okay. Mhm.
Ja, ja, nicht so deutlich, zumindest mir nicht. Vielleicht geht's anderen Leuten anders.
Ja, kann durchaus sein. Ja? Mir war das klar, aber ich kenne die Bücher ja rauf und runter. So ist ja nicht.
Ja, deswegen, ja, weil du halt jetzt Skali von Karlskrücke zum Beispiel schon hattest, der ja auch relativ weit halt um Elias rum. Also mir war es in dem Moment nicht so hundertprozentig klar, aber ja, macht Sinn.
Mhm. Also Iskrim nur ist, um das zusammenzufassen, eigentlich quasi der Herrscher aller Rimmersmänner. So.
Ja.
Okay. Gut. Ja. Und das ist er jetzt nicht mehr. Also,
nee, war.
Er war es. Genau. Er ist also stinksauer. Und das ist auch übrigens der Punkt, wo er dann sagt, er hätte jetzt nicht übel Lust, sein Schwert bis zum Anschlag in Scullys Gedärme zu stoßen. Und dieses Schwert heißt halt Qualnir. Da steht das halt. Und weil wir das Geheimnis der großen Schwerter lesen, finde ich, man sollte ein neu auftauchendes Schwert zumindest mal erwähnen. Auch und gerade, wenn es einen Namen hat.
Ja, da hast du durchaus recht. Aber irgendwie, wahrscheinlich war ich so von Iskrimnurs Zorn überwältigt, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Ich schaue gerade, ob ich auf die Schnelle die Stelle finde.
Ich fand auch, auch?
Ja, aber wir differieren ja immer ein paar Seiten.
Also es ist so 6-7 Seiten vor Ende des Kapitels.
Vielleicht finde ich es
dann später nochmal. Da, wo Iskrimnur gelobt, selbst wenn ich den ganzen Weg bis nach Elvrids Halla auf meinem alten dicken Bauch kriechen muss, schwöre ich bei Drors Ham, bei Osiris Aedon, meine ich, verzeiht mir Bischof Anodes, dass ich hinkommen werde, um ihm mein gutes Schwert Qualnir einen Meter tief in die Gedärme zu stoßen. Entschuldigung, ja. Ich habe gerade vom Mikro weggeschnabbelt, ne?
Ja. Ein bisschen. Ja, vielleicht finde ich das dann später nochmal in Ruhe.
Ist ja auch nicht so schlimm. Reicht ja, wenn einer das gesehen hat.
Ja, das ist alles gut. Fällt mir gerade eben so diese Nebeninfo auf, so, Elias hat mich als Verräter bezeichnet und Skadi Schafnase übergeben, der anscheinend seinen eigenen Bruder umgebracht hat. Skadi von Karlskrücke, der im Rausch den eigenen Bruder erschlug. Das zeugt von Elias Menschenkenntnis.
Wobei ich glaube, dass das schon ein bisschen länger her ist. Aber ich
bin
mir auch nicht sicher.
Seine Brüder nicht. Nein. Macht man nicht. Auch nicht im Rausch.
Vielleicht macht man das als Rimmersmann. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, jedenfalls, also das ist jetzt so grob die Zusammenfassung dessen, warum Iskrim nur so wütend ist. Jetzt gehen wir mal zurück in unsere Halle nach Nagimund, denn es passieren jetzt mehrere Dinge gleichzeitig. Also Iskrimnur versucht dann der Reihe nach zu erzählen, was passiert ist. Fängt dann mit St. Hoderund an, das kennen wir schon. Erzählt dann auch den Überfall von den Bucken. Und das ist der Moment, wo Baron de Vassal sagt, hallo, was für Märchen redest du denn hier? Was zur Folge hat, dass Binabik auf seinem Stuhl springt und anfängt zu erklären, dass die Bucken ja selten südlicher als nach Erkünland gehen und dass sie das deswegen in Nabba nicht haben.
Und da
was allerdings zur Folge hat, dass die Rimmersmänner völlig in Panik verfallen, weil ein Troll. Also Moment, da kocht gerade alles hoch. Ja,
da habe ich den Einskaldier eskaliert. Und der ist ja so ruhig eigentlich.
Einskaldir ist überhaupt nicht ruhig. Also Einskaldir ist so dieses typische, der ist ruhig bis zu einem gewissen Punkt und wenn dieser Punkt erreicht ist, ist der nicht mehr zu halten.
Ja, den haben wir gerade erreicht.
Ne? Also Einskaldir eskaliert, ist ja ein großartiges Wortspiel.
Ja, also ist was geboten hier.
Die keifen sich halt alle gegenseitig an, die Stimmung ist hitzig, es kocht alles hoch. Josua ruft sie dann allerdings alle so ein bisschen zur Ordnung. So nach dem Motto, nein, könnt ihr euch jetzt mal bitte zusammenreißen? Ihr seid hier alle meine Gäste und wenn ihr das nicht gegenseitig respektieren könnt, seid ihr die längste Zeit meine Gäste gewesen. Also der haut dann, nicht auf den Tisch, verschafft sich aber Gehör.
Ja, haut er nicht sogar tatsächlich auf den Tisch? Also ich meine, Recht hat er. Ich meine, ich weiß zwar nicht, was er machen will, wenn er sie rausschmeißt, weil dann hat er einen Verbündeten weniger. Aber ja, er muss sie halt erstmal zur Ordnung rufen.
Ja, nicht nur einen. Können sein, dass er dann da alleine sitzt, weil er sie dann alle rausschmeißen muss. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne?
Bringt halt nur gerade in der Situation wenig.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, war aber der Moment, wo ich es bewundert habe, wie Gwythin sehr rational seinen Standpunkt klar gemacht hat und gesagt hat, Leute, hier, jetzt reißt euch mal zusammen, unser Feind ist König Elias. Tusch, Auftritt, Stimme aus dem Off. Nein, das ist er nicht.
Dum, dum, dum.
Drama, Baby. Und es erscheint materialisiert, wie aus keine Ahnung, woher er kommt, Janauga. Erinnerst du dich an unsere Episode mit dem Kapitel einmal quer durch Ostenart?
Ja. Erinnere ich mich, aber es ist so wirklich so, ich glaube, er tritt ja wirklich so auf mit, die Tür wird aufgerissen, der Windstoß kommt hinein, es ist, glaube ich, auch mega schlechtes Wetter mal wieder, es regnet mal wieder, Sturm draußen und, also, Das, wenn nicht Drama ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir hatten die Folge, mit als wir Janauga kennengelernt haben. Da waren wir am Rande eines Sees, irgendwo in der Rimmersgard oben. Und wir haben das Donnern von Hufen gehört. Und das Donnern von Trommeln, ja. Das muss dann wohl die Reisegruppe Iskrimnor gewesen sein.
Richtig. Genau da wollte ich jetzt drauf hinaus. Genau so. Und das bestätigt Iskrimnor dann ja auch, dass Janauga an der Straße nach Westwind wie auf sie gewartet hat, genau wusste, wo sie herkamen und wo sie hinwollen und sich ihnen dann angeschlossen hat. Und Binabek gibt sich zu erkennen, so nach dem Motto, hallo Janauga, ich bin Binabek, klettert wieder auf seinen Stuhl. Janauga sagt dann, ja, du, weißt du was, ist alles schön und gut, lass uns mal später reden, du bist jetzt nicht dran. Also Janauga ist halt, also ich stelle ihn mir auch sehr imposant vor, obwohl er ja alt ist, mager ist, aber trotzdem durchtrainiert. Er hat auch dieses Bild mit dem weißen Haaren, mit dem langen Bart, den er sich in den Gürtel steckt und auch dem Wolfspelz oder dem Mantel aus Wolfspelz. Fehlt eigentlich nur noch irgendwie so ein Schädel auf dem Kopf.
Ich habe da ein ganz genaues Bild, ich schicke dir das später.
Ich glaube, das sieht trotzdem anders aus als meins. Aber okay, kannst du gerne machen.
Also ein sehr, sagen wir es mal so, ein sehr trainierterer und kämpferischerer Ausgabe von Gandalf.
Ja, genau. Und turns out, also Janauga ist auch Schriftrollenträger. Das hatten wir ja schon vermutet.
Haben wir das vermutet oder wissen wir das nicht ziemlich sicher nach dem nach der Nachricht damals?
Ja, wir haben immer gesagt, dass er einer ist. Also er ist einer, ganz klar. Ja. Ja. Und Janauga malt dann so ein Bild, so nach dem Motto, ihr sitzt wie die Mäuse unterm Tisch, habt Angst vor der Katze, aber ihr begreift gar nicht, dass es nicht die Katze ist, die da nur ihren Job macht, sondern dass es eigentlich der Herr ist, der die Katze ins Haus geholt hat. Und daraufhin kommt jemand auf den Gedanken, ja, und wer ist jetzt dieser Herr? Das kann ja nur Pryrates sein. Und daraufhin meint Janauga, naja, Pryrates spielt den Herren, aber der eigentliche, der dahinter steht und der diese ganzen Dämonen beherrscht und das ist es alles. Ja, Iskrimnor spricht dann auch aus, ja, wieso redet ihr hier von Weißfüchsen? Womit wir wieder bei den Nornen wären, die übrigens synonym zu verwenden sind, diese Ausdrücke. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt schon angekommen ist, aber da wird es, glaube ich, auch mal explizit gesagt, also Weißfüchse oder wie ihr sie nennt, Nornen. Nein, umgekehrt. Nornen. Moment. So schlimm auch die Weißfüchse, die manche unter dem Namen Nornen kennen, sein mögen. Das wäre ein Geschenk des Himmels für uns, wenn es damit sein Bewenden hätte. Ja? Und dann lässt Janauga wirklich, Anodis verlässt wutschnaubend die Halle, weil der sich solches, in Anführungszeichen, heidnische Getue, Erzählungen, Gotteslästerungen, was auch immer, nicht antun will.
Ja, soll er
womit
gehen.
Ganz ich klar weiß, ist, auf welcher Seite Anodis auch steht.
Das war mir schon vorher klar.
Ja, ja. Also der ist da nicht so begeistert davon, was da in Nagino passiert.
Deswegen halte ich den auch bei irgendwelchen Kriegsräten dabei zu haben für sehr gefährlich. Könnte ja was ausplaudern.
Mal gucken, ob er nochmal wiederkommt. Wir wissen es ja nun noch nicht.
Vermissen würde ich ihn nicht.
Gut.
Also in den paar Sätzen, die ich ihn gehört habe, hat er sich nicht gerade beliebt gemacht.
Ja, aber ist es halt tatsächlich dann so, dass Janauga am Ende des Kapitels die Bombe platzen lässt, in Anführungszeichen, im übertragenen Sinne, dass der eigentliche Feind Ineluki der Sturmkönig ist.
Dum, dum, dum.
Drama, Baby, Drama. Und damit endet dieses Kapitel. Tatsächlich haben wir schon wieder eine 1,5-Stunden-Episode vollgequasselt.
Ich wusste, das mit dir wird lang.
Es passiert ja auch eine Menge.
Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Also, ne? Ja. Es war ja jetzt auch lang. Es waren über 50 Seiten für die zwei Kapitel. Es ist schon relativ lang gewesen. Ich musste mich heute Morgen echt beeilen, dass ich das noch gelesen kriegte. Mit Notizen und allem drum und dran. Ich dachte, oh, das hätte ich vielleicht mal vorher nachgucken sollen. Dann
soll ich dich warnen?
Nein, ich kann Nein, selber ich nachgucken.
60.
Okay.
Ja. Plan gut. Genug Zeit ein.
Gut.
Die nächsten gemacht, zwei Kapitel Chef. Sind wir bei rund. Kollegin, bitte. Die nächsten zwei Kapitel haben wir 60 Seiten.
Okay, gut.
Ja. Ja. Aber du hattest Fragen.
Ich hatte Fragen, ja. So als Abschluss der ganzen Geschichte. Vieles ist jetzt in dem, was du gesagt hast, schon mal durchgeklungen oder angeklungen. Ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken. Wen haben wir neu kennengelernt in diesen Episoden?
Wie in diesen Episoden?
In diesen beiden Kapiteln.
Neu kennengelernt. Anodis, Devasal, Vara. Mhm. Sonst noch jemanden neu?
Vara, die Tochter des Stammesfürsten aus den Thrissing. Mhm. Mal so für den Hinterkopf. Hestan, was hältst du von Hestan?
Ja, wie gesagt, der ist auch so schön bärbeißig, aber trotzdem irgendwie sympathisch und liebevoll.
Okay.
Habe ich schon den Eindruck, dass er sich um seine Leute kümmert.
Okay. Den eskalierenden Einskaldir?
Einskaldir kennen wir doch schon länger.
Ja? Ah, ich war mir nicht ganz
den
sicher.
Den Einskaldir haben wir ja schon kennengelernt.
Okay.
Als es um die Befragung von Simon ging, als sie ihn im Kloster eingesammelt haben.
Ja, stimmt. Genau.
Kurz vor dem Angriff der Bucken. Deswegen hatte ich ihn da auch als einen sehr ruhigen Mann in Erinnerung, der für seine Leute da ist, schon auch, aber doch eher zurückhaltend und ruhig besonders. Deswegen dieses eskaliert.
Er war doch dann auch der auf Rimmers Pakt zum Herzog dann gesagt hat, dass er ihm die Kehle durchschneiden will. Ich meine, das war zwar dann der Test ob Simon das versteht, aber ich glaube, ein Skalier hätte da keinen langen Prozess mitgemacht.
Gut. Ja, aber deswegen war er da trotzdem relativ. Es gibt ja auch Leute, die dir ganz ruhig die Kehle durchschneiden können.
Ja. Okay.
Also dieses, dass er da so explodiert ist, hat mich dann doch eher überrascht.
Was aber auch wieder diese uralte Geschichte zwischen Rimmers Männern und Trollen, diese uralten Vorurteile,
weil schon dieses, gibt ja eigentlich, also das, da ist ja Ted Williams überhaupt kein Beispiel dafür, es heißt ja eigentlich immer Show, don't tell. Das hat halt Bina Big damals erzählt, aber das zu erleben, ist wieder was ganz was anderes.
Hm. Okay. Dann würde mich jetzt mal interessieren, auf welcher Seite ist Hernestier?
Da hätte ich
auf
relativ...
der von König oder der von Josua?
Auf Josuas Seite hätte ich auf Anhieb gesagt, also relativ eindeutig, weil nach der Bedrohung, so frei nach dem Motto, kannst du dann das Blut in deiner Halle aufwischen, wenn wir mit euch fertig sind. Mhm. Also wenn das mein Volk wäre, wäre meine Entscheidung sehr eindeutig.
Gut, gleiche Frage, anderes Volk.
Naban. Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Naban einzuordnen ist, weil ja auch offensichtlich Elias da den besseren Diplomaten hingeschickt hat. Extrem schwierig, ich weiß es nicht. Es würde sich anbieten, wenn Naban das Volk wäre, das dann ja quasi Elias in den Rücken fällt. Geografisch gesehen würde das wunderbar passen, aber Naban einordnen kann ich nach wie vor nicht. Das hatte ich ja vorhin tatsächlich selber gesagt. Die sind zu unentschlossen. Die wissen es ja selber nicht. Eigentlich wollen die nur ihre Ruhe haben.
Ja, also stimmt, ich glaub, nicht ganz. Aber das klärt sich dann halt so im Laufe der nächsten. Aber es ist alles gut.
Lass mich noch mal ein bisschen theoretisieren. Warte mal, Naban, was hatten wir noch? Sie waren aber auch sehr frustriert, wie Johann das ganze Volk eingenommen hat. Also wirklich zufriedenstellend war das für die auch nicht. Das ist schwierig. Also Naban einzuordnen ist mega schwierig.
Ist schon durchaus so gewollt, ne? Über die Rimmersmänner müssen wir uns jetzt nicht wirklich unterhalten. Also Iskrenur wird definitiv kein Freund von König Elias werden.
Ja, aber kein Volk mehr, offiziell. Das hat jetzt Gali. Das ist schwierig.
Ja, also sagen wir mal so, da wo Skali das Sagen hat, werden die sicherlich königstreu sein.
Du hast einen Bürgerkrieg in Rimmersgard.
Möglich. Man weiß es nicht.
Ich habe und dann halten wir jetzt auch nochmal für unsere Zuhörenden fest. Ich habe nämlich auch noch parallel geguckt, wo denn Karlskrüge liegt. Und Evritzhalla liegt sehr weit nördlich. Also da hätte Iskrim nur noch an Karlskrüge vorbei gemusst, um nach Hause zu kommen. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass seine eigenen Männer in Evritzhalla ihm treu sind, müssten die selber an Karlskrüge vorbei oder den Umweg irgendwo über Hernestier gehen. Das scheppert noch gewaltig. Und das dauert halt dann ewig.
Was weißt du jetzt von den Thrissing?
Auch die lagen mit Johann im Krieg.
Also nicht jetzt im Sinne von, nicht jetzt im Sinne von, auf welche Seite schlagen die sich, sondern was weißt du überhaupt über die?
Nein. Ich in die Richtung überlege ich auch. Also sie haben, das ist ja übel.
Denn lass uns doch bitte mal teilhaben an deinen Gedanken. Sie sitzt da und guckt mich an und sagt, oh, das ist übel. Und ich so,
ich überlege gerade, wie ich das formulieren soll. Alter Schwede. Ja, jetzt, wo du mich darauf hinweist, die Konkubine, nennen wir es halt immer Konkubine, wenn es ja offensichtlich nicht Frau ist, von Josua kommt aus diesem Volk und wenn mich nicht alles täuscht, die Frau von Elias wurde von den Frithingen umgebracht, während sie in Josuas Obhut war. Ups, das ist ja eine äußerst ungünstige Konstellation. Kein Wunder, dass die beiden sich bis aufs Blut hassen.
Du meinst Elias und
Josua. Ja, natürlich.
Okay, also merke an, über die Frithinge wissen wir noch nicht besonders viel.
Nee, aber was wir wissen, hat Zündstoff.
Was wir wissen, ist, dass Vara die Tochter eines Stammesfürsten ist. Und es gibt, die Frithinge sind aufgeteilt in drei Teile. Wiesen-Frithing, Seen-Frithing und Hohen-Frithing. Und Vara ist eine Frau aus den Frithing-Stämmen. Viel mehr wissen wir. Und dass die gute Bogen und Köcher machen. Weil das war das, was Simon nämlich in der Waffenkammer in Naglimund bekommen hat.
Ja, wer weiß, wer die mitgebracht hat.
So, dann gab es mal diesen wohlbekannten, berüchtigten Frithing-Krieg. Das war nämlich da, wo Josua im Feld lag und Hylissa da hinkommen sollte.
War Josua da im Feld oder war das nicht Elias?
Nee, Elias. Habe ich jetzt durcheinander geschmissen? Ja. Okay. Ja, also Elias war im Feld, Hylissa sollte hinkommen und wurde von Josua begleitet, was auch gleichzeitig der Punkt war, wo Josua seine Hand verloren hat. Das wissen wir jetzt über die Frithinge. Sonst wissen wir da noch nicht so viel drüber. Aber es war jetzt mal interessant zu hören. So, und Vara haben wir damit auch schon abgefrühstückt, sag ich mal.
Hand verloren, Frau bekommen. Hm. Okay. Ja, nee, diese Zusammenhänge.
Ob das, aber du, Moment.
Es klingt aber nach Zündstoff.
Ja, nein. Aber tatsächlich nicht gesagt, dass das in einem relativ nahen zeitlichen Zusammenhang steht. Ne?
Also, ja, das ist mir schon Hylissa klar,
ist ja jetzt schon.
Macht's nicht besser. Also macht. Es ist ja trotzdem in großen Teilen sehr viel schwarz-weiß. Also Diversität ist schwierig, weil die Stämme sich jetzt oder diese Völker, die wir in diesen Geschichten haben, sich ja nicht so viel durchmischen. Also allein schon, dass Naban denkt, sowas wie Bucken sind doch eigentlich Märchenerzählungen.
Was aber auch wieder damit zusammenhängt, dass König Johann ja erst seit 80 Jahren dafür gesorgt hat, dass es überhaupt ein Staatsgebilde wird.
Ja, aber du hast
ich halt gehe mal so schon davon.
Diese Situationen, Rimmers Männer sagen, Trolle sind böse und umgekehrt. Wir wissen, dass wir haben zwei sehr sympathische Gestalten aus beiden. Also wir haben Iskrinur, den wir ja mögen. Also ich glaube, du auch. Wir haben Binabik, den wir definitiv mögen. Und wir wissen, dass die nicht alle nur böse sind, aber ich kann mir vorstellen, dass in Elias Kopf schon so ein Kistendenken herrscht, wo halt steht, alle Drithinge sind böse, Punkt. Und die haben meine Frau umgebracht. Und dann kommt mir mein Bruder auch noch mit so einer Konkubine aus diesem Volk. Kann ja nichts Gutes draus werden.
Mhm. Okay, letzte Frage. Hatten wir aber auch schon. Ich würde es nur gerne noch mal so.
Das Protokoll.
Kannst du kannst kurz, geht, ist glaube ich nicht so. Kannst du nachvollziehen, wieso Miriamel sich dafür entschieden hat, dass sie Maria sein will oder auch Malachias?
Ja. Möchtest du mehr dazu? Natürlich. Aber es ist, wie sie das selber sagt, das ist halt so, Prinzessin möchte, Miriamel ist schon sehr, halte ich für sehr intelligent. Die ist mit ihrem stinknormalen Prinzessinnen-Dasein aller, ich stick hier auf irgendwelche Kleider was, so wie die dritte Frau des Königs aus Hernistier.
Inaven heißt sie, bitte.
Damit ich stick da an dem Rock darum, ist die nicht zufrieden. Ich bitte dich. Also, die braucht schon ein bisschen mehr gedankliche Auslastung als nur, ich sehe hübsch aus und stick mir die Finger wund und krieg irgendwann 1, 2, 3 Kinder.
Das Wobei ist man nicht tatsächlich, um nochmal auf Inaven zurückzukommen, die ist ja auch noch sehr, sehr jung. Und die dritte Ehefrau.
Ja, Miriamel ist 15, die ist auch sehr, sehr jung, aber die ist halt helle im Köpfchen.
Mhm. Also, wie sympathisch ist sie dir?
Ich mag sie. Ich mag sie okay. sehr eigentlich. Also wir haben sie ja als Maria schon kennengelernt und da von ihrem Wesen her wird sie sich nicht sehr verstellt haben. Das glaube ich nicht. Sie leidet, wie gesagt, ich glaube in dieser Szene da, wo sie Simon getroffen hat, die haben sich beide gequält. Sie mag ihn schon auch. Die mag ihn genauso. Das ist diese Zuneigung, die ist schon beidseitig. Also,
okay.
Wenn ich hier mal so alles frei von der Leber weg alle meine Theorien rausschmeißen darf. Das wird noch was. Endlich, da ist mir kein Kommentarschild. Natürlich wird es zwischen den beiden noch was. Ich bitte dich. Es wäre schon sehr gemein, wenn Ted dann sagen würde. Also, mal gucken.
Da gibt's andere tragische Liebesgeschichten.
Ich bleibe ja dabei, dass sowieso Simon blaues Blut hat.
Wobei es ja tatsächlich,
Theorie.
Na, pass auf, wobei es ja tatsächlich so ist, dass Johann ja von dieser Insel Varinsten gekommen ist. Der war ja vorher auch kein Adliger oder so. Der ist ja
das
einfach
ist das
nur,
Nächste, stimmt.
Na, also das ist auch in dem Sinne ist das kein adliges Blut. Das ist einfach jemand, der...
Was aber halt, glaube ich, auch so Volk nicht mal unbedingt bekannt ist. Aber ich glaube, wir haben das durch die Manuskripte erfahren, dass er halt auch irgendwie auch quasi nur... Bauernjunge, Fischerjunge, was auch immer war.
Ja.
Und dann den Laden aufgemischt hat. Da hat auch Simon die besten Karrierechancen.
Gucken wir mal. Alles klar. Gut. Müssen wir jetzt nochmal runterbeten, wo wir alle gefunden werden, oder wisst ihr das jetzt inzwischen?
Wir brauchen immer noch mehr Rezensionen. Bitte, überall da, wo wir uns bewerten.
Oh ja, kann. Rezensionen wäre wirklich schön. Das
mit
und
Text.
Vor allen Dingen. Mit Text, genau. Vor allen Dingen, weil das wirklich, das ist so Balsam auf die kleine Podcaster-Seele. Das wäre wirklich schön. Überlassen wir das bitte mal einfach als Schlusswort. Wir wünschen uns jetzt bitte Rezensionen. Das wäre sehr großartig. Vielen Dank. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Einverstanden?
Bis bald. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Okay, gut. Tschüss.
Tschüss. Hallo Kaya.
Entschuldigung.
Wir sollten nicht so lange Pausen dazwischen machen.
Der Clown war komisch vorhin. Hallo Sabrina.
Hallo Kaya. So. Also, was jetzt, machen wir? Kapitel jetzt. 31. Oder möchtest du nochmal eine komplett neue Begrüßung?
Im Zweifelsfall schneide ich das nachher zusammen und setze dies als Outtake hinten dran. Aber irgendwie, professionelle Podcaster sagen dann gerne, du fängst einfach mit dem Aufnehmen an und wenn es dir nicht passt, fängst du von vorne an und bloß nicht die Aufnahme abbrechen, weil du kriegst den Dreh nicht wieder. Und gerade genau das passiert uns hier gerade.
Am Anfang, das kann auch witzig werden heute.
Ja, macht nichts. Ich finde, dieser Podcast darf ruhig Witz vertragen.